Menschen begegnen Menschen ist das Thema. An meiner Hochzeit haben meine Freunde, damals der Lucky und der Jürgen, so ein Sketch gespielt, wo es darum ging, wie sind die Begrüßungen in den verschiedenen Ländern und Kulturen. Und dann hast du so gesehen, wie der Engländer, der so ganz diskret sich seine Bushaltestelle steht, und dann kommt ein anderer und dann wird nur, also entweder das Wetter ist heute schön oder heute ist das Wetter nicht so schön und wenig Berührung, und dann die Südländer, die so, ey, kommt, ey, yeah, tschakka, wie geht's dir so? Und dann bei den Deutschen, die quasi so sich begegnen würden, dass sie strammen Schrittes aneinander vorbeigehen, den Blick voneinander abwenden und nur zu rufen, Keuzeit! Und so die Begrüßung machen. Und Begegnung mit anderen Menschen, da gibt's sicher kulturelle Unterschiede. Und wir können nicht die anderen imitieren, das ist ja ganz klar. Und ich glaube nicht, dass wir da jetzt sagen müssen, das ist richtig und das ist falsch. Wobei, falls es so ist, dass wir wirklich mit dem bekannt sind, dieses nur keine Zeit ausrufend und Begegnung nicht zulassen, ich glaube, da könnten wir sicher noch, haben wir Potenzial. Begegnungen sind aber auch sicher kulturell ganz unterschiedlich. Ich hatte jetzt neulich so ein Videoclip gesehen, und zwar zeigte das einen Trainer einer Basketballmannschaft. Man musste so wissen, bei den Amerikanern ist es ja zum Beispiel so in manchen Subkulturen, dass wenn die sich begrüßen, da gibt's dann, also mit Jana würde ich so, wenn ich vielleicht die Hand hebe, so noch dagegen klopfen und dann noch ein Hochflattern. Habt ihr gerade eine Begrüßung, die ihr machen könntet, Philipp und Jana? Kommen wir schnell nach vorne, oder? Okay, komm Jana, wir zwei machen irgendwas. So, das würde dann ungefähr so aussehen bei der Begegnung. Machen und dann noch so, und dann nehmen wir noch den Schmetterling nach oben und so, und danach dann noch. So, das ist jetzt mal nur Begrüßung. Und dieser Trainer, der hat für jeden Spieler seiner Basketballmannschaft einen eigenen Gruß gehabt. Und am Ende des Spiels war so, das war richtig Kunst zu sehen. Die Spieler kamen vom Spielfeld und der Trainer hatte mit jedem ungefähr so 20 Sekunden Konversation gehabt, mit nach oben, nach unten, sich so zur Seite stellen oder den Ball so. Und ich dachte mir, der Mann weiß, mit wem er es zu tun hat, wer sein Gegenüber ist. Er ist daran, also ich könnte mir nicht mal einen von diesen Begegnungsgruß merken, was er so für jeden Einzelnen hat. Die Frage, die sich uns stellt, ist, wenn Menschen begegnen Menschen, was erleben Menschen, wenn sie mir begegnen? Was erleben Menschen, wenn sie dir begegnen? Was möchtest du erleben, wenn du anderen Menschen begegnest? Hängt nicht davon ab, wie die Begegnung ist, ob du diesen Menschen wieder begegnen möchtest? Wenn andere ständig an uns herum nörgeln, rummeckern, wollen wir mit den Leuten eigentlich nicht so gern was zu tun haben. Wenn wir das Gefühl haben, andere Leute interessieren sich nicht für uns oder sind vielleicht mit sich unzufrieden, mit der Situation unzufrieden, dann meiden wir die Leute doch eher. Ich bin gerne mit Menschen zusammen. Und ich glaube sogar, das ist wie so ein magischer Sog, dass ich gerne mit Menschen zusammen bin, die eine Inspiration für mich sind. Klar, manche Menschen sind echt sehr informativ. Da weißt du danach wirklich Bescheid, ob du das wolltest oder nicht. Aber richtig begeistern tun mich Menschen, wenn sie mich auch inspirieren. Inspirieren mit ihrer Lebenserfahrung, mit ihrem, wenn sie mit dem, was sie sagen, wie sie handeln, wie sie mit ihrem Scheitern umgehen. Ich fand das sehr interessant. Ich hatte jetzt mit einem Mentor oder Coach zu tun gehabt, der eigentlich so eine E-Akademie wohl ins Leben gerufen hat. Und bei seiner Vorstellung sagt er, er ist so und so alt, 5 Kinder, hat 20 Jahre lang erfolgreich Ehe-Dings da aufgebaut. Und ich bin seit 2 Jahren geschieden. Und dann sagte er, echt, und das ist für mich ein nicht einfacher Aspekt, weil ich eigentlich anderen Menschen weiterhelfe, wie sie in ihrer Ehe klarkommen und auch von vielen Rückmeldungen bekommen habe, dass es funktioniert hat und doch das eigene Scheitern in meinem eigenen Leben dort als Spannung aushalten muss. Und dann hatte ich gemerkt, auf einmal waren auch vorige Widerstände, dem gegenüber zuzuhören, erstmal wegzudenken, ja, manchmal muss Gott auch vielleicht auch ein Scheitern zulassen, damit unser Charakter da ganz anders geschärft ist. Scheitern. Wie gehen solche Menschen mit dem um? Es geht nämlich nicht drum, mich turnen nicht Menschen an, die mir erzählen, also alles, was sie so super gemacht haben, übrigens weißt du, meine Schuhe und ich habe so eine Uhr und ich bin eh ein toller Hecht, weil ich diesen jenes studiert habe und ich kann euch auf alles eine Antwort geben, die inspirieren mich nicht. Der hat offensichtlich ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, anstatt dass er mich inspirieren mag. Wie kommen wir aber mit solchen Menschen in Kontakt, wo, weiß nicht, ob es euch auch so geht, wo wir diese magische Anziehung einfach erleben oder spüren zu denken, ich möchte gerne die Begegnung wiederholen. Ich möchte gerne nochmal mit diesem Menschen zu tun haben. Ich möchte von diesem Menschen lernen oder profitieren. Matthäus 7, Vers 12. Jeder Ranger kann das aufsagen. Da heißt es als goldene Regel, geht mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. Und dann begründet es Jesus, sagt, in diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Wenn wir uns nach Menschen sehen, die uns inspirieren, dann werden wir das am ehesten erleben, wenn wir uns dafür entscheiden, zum Menschen zu werden, die andere inspirieren. Meiner Firma damals im Metallbau oder Maschinenbau, da gab's echt manche sehr, ich sag mal, querliegende Arbeitskollegen, mit denen die echt immer rumgestänkert haben, mit allem und jedem unzufrieden waren. Die haben immer zu wenig verdient, die mussten immer zu viel arbeiten und die wurden bei allem über Vorteil benachteiligt. Und dann sagte der eine dann so, wenn die Kollegen auch sagen, du bist schon ein Kotzbrocken auch, so wie du dich verhältst. Und der meinte dann so, ja, so habt ihr mich gemacht, so müsst ihr mich jetzt ertragen. So die Schuld auf andere abgewiegelt. Jesus sagt, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. Und Jesus beauftragt uns zu seinen Botschaftern im 2. Korinther 5, Vers 20. 2. Korinther 5 werden wir uns nächste Woche genauer angucken. Aber diesen einen Halbsatz nehme ich mal raus. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Alle, die nicht Bibelleser sind, sondern nur hören, was da steht, also hören, was gesagt ist. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, so ging's mir als junger Kerl immer. Dann dachte ich, ich würde gern wissen, wo die Stadt Christi ist. also mit DT geschrieben, anstatt, nämlich wir sind Botschafter stellvertretend für Christus. Dort, wo wir sind, wird der Jesus für die Menschen um uns herum sichtbar oder nicht? Jetzt nicht sichtbar im, bei mir klappt alles wunderbar, mir, was ich anpacke, das gelingt. Mich gestern mit jemandem unterhalten, und zwar gibt's Hünfeld da oben, gibt's ein Zwillingsmädchen, ungefähr 26 Jahre alt, das sind Profiläuferinnen. Die eine hat sich schon für Olympia jetzt qualifiziert als Marathonläuferin und die andere muss sich noch qualifizieren und muss unter 2 Stunden und 30 Minuten den nächsten Marathon, ich glaube in Hamburg oder wo es ist, laufen, damit sie für Olympia qualifiziert ist. Und wir unterhielten uns so und dann sagte die eine, diese 2 Mädchen, die kommen von einem Bauernhof. Ist ja mal soweit nicht verwerflich. ja eben. Nun, aber das Krasse bei den Mädels ist wohl, die waren in der Schule immer super gut mit Belobigungen. Die sind im Blasorchester gewesen und haben super musiziert. Das sind künstlerisch. Also was die anpacken, ist erfolgreich. Haben beide ein abgeschlossenes Studium fürs Lehramt, können jederzeit einsteigen und haben sich auf den Sport konzentriert und werden dort auch schon relativ gut promoted und gemanagt. Und ich dachte mir so, oh, das erinnert mich so an den Film Forrest Gump, was immer der angefasst hat, es gelang ihm einfach alles. Und dann denke ich so, das ist bei mir gar nicht so. Ich erlebe eigentlich eher bei vielen Dingen ein Scheitern. Meine eigenen Grenzen, mein Scheitern. Und das ärgert mich. Und trotzdem ist die Frage, wenn es heißt, wir sind Botschafter an Christi Stadt, sind wir das nur, wenn in unserem Leben alles glatt läuft? Oder sind wir Botschafter an Christi Stadt, wenn wir mit unserem eigenen Scheitern dem Menschen begegnen, als würde Jesus ihnen begegnen? What would Jesus do? Kann man hier so ein bisschen erkennen, dass WWJD ist, wie viel gibt's Gummiringe in alle Möglichkeiten, die man sich so hier an das Handgelenk machen kann. Die Intention war folgende, dass indem ich mir dieses Band umlege, mich daran erinnere, und eigentlich so, was würde Jesus in der Situation machen? Die Problematik ist eigentlich, kannst du ja auf manchmal christlichen Events oder wo auch immer, du erlebst denn Leute, die haben nicht nur ein WWJD, sondern da gibt's dann auch noch ein Push-Dings. Push heißt Pray until something happens, also bete, bis was passiert. Und noch ein Lederring und noch von einem Event und dann ist hier noch alles voll. Das mag schön sein, aber die Sache ist die, wenn dieses WWJD nur noch Schmuck ist, anstatt Lebenshaltung, dann kannst du es auch weglassen. Wenn ich, vor Jahren habe ich mir noch Klamotten gekauft, da glaube der Tiefpunkt meiner Klamotteneinkauf war, als ich mal ein Camp David Hemd gekauft habe, weil ich fand den Namen einfach toll. Später habe ich gesehen, damit läuft der Dieter Bohlen und so weiter rum und da habe ich die ganz schnell aussortiert und dachte mir, nee, das ist, wenn ich jetzt irgendwo mir Kleidung kaufe und da ist dann irgendwas drauf genäht und wer ist nur ja die Konfektions, also die Marke so ganz groß, dann sage ich, das dafür möchte jetzt gar nicht Werbeträger sein. Es geht nicht um den Schmuck, sondern es geht um die Lebenshaltung, Lebenseinstellung. Und ich frage nochmal, Wenn wir uns danach sehnen, dass wir mit Menschen zusammen sind, die uns inspirieren, dann sagt Jesus, sei du jemand, der andere inspiriert. Und ich möchte jetzt mit uns einige Verse aus Matthäus 5 lesen. Eins der literarisch und kulturell hochwertigsten, besten, das jemals die Weltliteratur gehört und gesehen hat. Und du kannst die Bergpredigt, die von Matthäus 5 bis 7 ungefähr geht, es gibt in keiner anderen Philosophie, in keiner anderen Religion, in keiner anderen Weltanschauung besseres Material, als was in der Bergpredigt drin ist. Und ich nehme mir mal diese Verse ab Vers 41 vor und folgende. Und da heißt es, wenn jemand von euch verlangt, eine Meile weit mit ihm zu gehen, dann geht 2 Meilen mit ihm. Aus der Erinnerung so abgespeichert, dass es heißt, wenn dich jemand bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, geh 2 Meilen. Und ich habe dann auch mal bei der Predigtvorbereitung das mit anderen Bibelübersetzungen verglichen und festgestellt, wenn jemand von euch verlangt, zwingen und in der neuen evangelistischen Übersetzung steht als Bemerkung dabei, dass zum damaligen Kontext römische Soldaten einen Juden jederzeit zu einer wegkundigen Begleitung oder zum Lastentragen zwingen durfte, aber nur für 1 Meile. Und auf einmal, ich lese es und dachte mir, jetzt ist mir klar, was der Simon von Cyrene, der konnte sich nicht wehren, als es darum ging, Jesus konnte das Kreuz nicht mehr tragen. Dann haben die einen aus der Menge genommen und gesagt, so, du trägst es jetzt weiter. Ist doch mal der Hammer. Und Jesus tut diesen Nerv da treffen und er sagt, nicht nur wenn jemand aus deinem Freundeskreis, den du magst, sondern die Besatzungsmacht, deine Feinde, die dir deine Steuern abknöpfen, die gegen dich sind, wenn so jemand dich dazu zwingt und verdonnert und sagt, geh 1 Meile mit mir, dann zählst du nicht die Schritte ab und sagst, die Meile ist aber jetzt hier zu Ende, bisher und nicht weiter. Das würde mein Hund Jesse so manchmal machen, so bis hierher und auf einmal denkst du, jetzt zieh ich und zieh, Meile ist zu Ende. Was für ein Hammer, was für eine Tiefe, was für eine Herausforderung. Gebt denen, die euch bitten und kehrt denen nicht den Rücken, die etwas von euch borgen wollen. Weiter in Vers 43, ihr habt gehört, dass es im Gesetz des Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde. Manche Handschriften fügen da noch hinzu, segnet die, die euch fluchen und tut denen Gutes, die euch hassen. Das ist nicht im Urtext so drin, aber der Aufschreiber wollte das einfach klar machen, was das natürlich praktisch bedeutet. Liebt eure Feinde, seid eine Inspiration für eure Feinde. Wow, das fordert mich ja heraus. Und dann heißt es weiter, betet für die, die euch verfolgen. Wir würden lieber Freundlichkeit erwidern, aber Menschen, die uns fluchen, die können mir manchmal eher gestohlen bleiben. Also Menschen, die mich auflaufen lassen, die gegen mich sagen und so weiter, da könnt ihr wirklich sagen, du bleib mir weg. Jetzt gerade die Tage von dem ich habe den Namen vergessen, gab es aber in diesen einen Anwärter in Deutschland für die Generalbundesanwaltschaft und wurde von irgendeiner Partei vorgeschlagen, war erst vor ein paar Monaten oder so. Und der wurde vorgeschlagen von der Partei und dann gab es eine Person oder seinen Vorgesetzter, der dann gesagt hat, ich weiß nicht, ob der die Kapazität dazu hat. Also ich traue es ihm eigentlich nicht zu. Und derjenige, der da einerseits zwar vorgeschlagen war, aber jemand von der Seite ihm quasi in der Öffentlichkeit, das packt der nicht, der war so gekränkt und so sauer, dass er sich hingesetzt hat, so eine Wutmail an den geschrieben hat. Also das hätte er sich ja überhaupt nicht jetzt vorstellen, wieso er ihn da so angeht und so weiter. Und total empört, die Wutmail, zack, abgeschickt und hätte er es bloß nicht gemacht. Weil danach die Partei, die ihn vorgeschlagen hat, gesagt, okay, wenn er so eine kurze Zündschnur hat, dann können wir den nicht als Generalbundesanwalt haben. Die Karriere ist so dahin für das Ziel, auf das er hinausgehen wollte. Segnet ihr euch fluchen, heißt manchmal vielleicht auch die Spannung auszuhalten, wo jemand anderer mir wirklich gegen den Karren fahren will. Liebt eure Feinde, genau, 45. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten und für die Ungerechten. Aber genau das empfinde ich ja als das Ungerechte. Genau das empfinde ich als ungerecht, dass ich, der sagt, ey, wir wollen hier als Gemeinde Menschen für Christus erreichen. Wir veranstalten regelmäßig, wir machen hier regelmäßig Veranstaltungen, wir machen sowas wie Alpha-Kurse, wir legen Geld auf den Tisch und sagen, was damit geschehen soll, ist Segen und Frucht für die Ewigkeit. Und dann kriegst du mit, dass andere Menschen mit Bösem im Herzen und aus lauter Profitgier Dinge machen, die auch total gesetzeswidrig sind und die völlig erfolgreich sind. Also, auf einmal kriegen wir mit, dass solche Dinge wie, wie heißt das Land, durch das ist der Kanal da, Panama, dass so Panama Papers unterwegs sind. Und auf einmal fangen verschiedene Leute an zu schwitzen, die in der Öffentlichkeit sind. Und kommen in Erklärungsnot für alle, die jetzt das, ich möchte es kurz erklären, Panama Papers, in den Nachrichten ist es jetzt hochgeploppt. Und zwar, dass es in Panama, gibt's ganz viele sogenannte Briefkastenfirmen, über die man mit verschiedenen, zum Teil legalen Mitteln, Geld an der Steuer vorbeischleusen kann und so seinen Gewinn oder sein Geld ja maximieren. Und die Problematik ist die, wenn solche Politiker öffentlich dann gegen solche Mechanismen sprechen, aber vielleicht selber darin Anteile haben und davon profitieren, dann haben die auch ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und ich ärgere mich, dass Gott die Sonne über Gerechte und Ungerechte, über den Regen über Gerechte und Ungerechte ausgießt und dass manchmal solche Menschen viel erfolgreicher sind in dem, was sie tun, wie wir. Und dann denke ich so, Gott, ich find's ungerecht. Ich finde es echt ungerecht. Vers 46, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was ist daran besonders? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Jemand sagt immer zu mir, die eine Krähe pickt der anderen die Augen nicht aus. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Der Text fordert heraus und ich kann mich erinnern, wie Peter Riedl erzählt hat und sagte, wenn wir Gemeinde wenn wir Gemeinden beraten, und dann fragen wir dann so auch den Pastor in die der Gemeinde, hey, wie ist so die Begegnung der Menschen? Und dann sagt er, oh, wir haben so eine Liebe untereinander. Wir lieben uns so sehr. Und wir haben ein herzliches Miteinander. Gut, da gibt's schon hier und da mal Stress, aber da ist so eine Liebe da. Und das ist aber nur, also manchmal nur so quasi, weil für die, die im Club sind, haben wir einen Blick. Und wie würden das denn Menschen, oder wie nehmen das Menschen wahr, die vielleicht zum ersten Mal da sind, die vielleicht nicht regelmäßig da sind, die vielleicht auch, wo heute Morgen das Duschwasser nicht funktioniert hat, wo letzte Woche das Deo ausgegangen ist, wo was auch immer an nachvollziehbarem, erleben die denn auch noch diese Liebe, oder sind wir da mehr in meiner Familie? Und wenn ich die Gemeinde als meine Familie, da bin ich echt freundlich und nett. Aber was habe ich mit den anderen zu schaffen, die sich vielleicht gar nicht für mich interessieren? Ihr sollt, und Vers 48 ist ja noch der Oberhammer von dem Ganzen, ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und somit hat eigentlich Jesus bei mir gleich komplett verloren. Und ich sage, der Anspruch, den du hier an mich stellst, da scheitere ich bei allen Versen schon vorher. Aber jetzt bin ich eigentlich ganz unten durch. Und ich könnte mit diesem, also eigentlich mich aufgrund dieser Perspektive des Versagens einfach rausziehen und sagen, da bin ich wahrscheinlich einfach nicht der Typ dafür. Andere vielleicht, aber nicht ich. Vollkommen sein, das schaffen wir doch nie. Wann sind wir vollkommen? Und das ist die Frage, wann sind wir denn vollkommen? Wenn Jesus uns vollkommen macht. Und das geschieht in der Gnade. Wir sind vollkommen, wenn wir aus der Gnade leben. Ich nehme mir, wenn ich mir zu Herzen die goldene Regel nehme, alles, was ihr von den Menschen wollt, das tut auch ihnen. Ich schaffe es zwar nur ein bisschen und irgendwann scheitere ich. Was mache ich dann üblicherweise? Da gibt's die eine Strategie. Ich nehm's mir vor, ich scheitere. Was ist jetzt die Strategie? Die eine Strategie, die könnte sein, ich gebe auf. Das ist nur die Frage, ist das gut oder hilfreich? Geht es mir dann gut? Bin ich dann wie ein Gesandter, ein Botschafter Jesu unterwegs? Eine weitere Strategie ist, ich gehe mit meinem Scheitern zu Jesus. Lasse bei ihm den ganzen Frust raus und empfange von ihm ganz neu Gnade und Vergebung. Und wisst ihr, was dann passiert? Bei Jesus, wir werden aufgerichtet. Erinnert euch daran, wir haben am Karfreitag darüber gehört, wie gingen Menschen mit Gott um. Und was war schlussendlich das Ergebnis? Die gingen so boshaft mit ihm um, dass sie ihn am Ende ans Kreuz geschlagen haben. Wie ging Gott mit uns Menschen um? Und wir haben am Ostersonntag, am Auferstehungstag darüber gesprochen, dass die Engel gesagt haben, berichtet den Jüngern und Petrus. Der Mann, der total gescheitert ist, weil er seinen besten Kumpel verraten hatte, den, für den er bereit gewesen wäre zu sterben, den hat er verraten, und das war Jesus selber. Und die frohe Botschaft ging nicht nur an die Jünger außer Petrus, sondern an die Jünger und Petrus. Das heißt, dort, wo wir mit unserem Wunsch, ein Botschafter an Christi statt zu sein, stellvertretend für ihn Dinge, die wir von anderen erwarten, selber zu tun. Dort, wo wir daran scheitern, ist die Strategie, die uns wirklich weiterbringt, dass wir mit unserem Frust, mit unserer Enttäuschung zu Jesus kommen und bei ihm neue Gnade, Vergebung und ein Aufrichten erleben. Und dann darf ich ganz neu Jesus gemäß unterwegs sein. Bis wohin? Bis zum nächsten Scheitern. So ist es nun mal. Manchmal schaffe ich's 2 Minuten, manchmal vielleicht auch länger. Aber ich kann euch mit Sicherheit sagen, das nächste Scheitern kommt bestimmt. Was ist dann die Strategie? Aufgeben wäre die eine Möglichkeit, die andere zurück zu Jesus, Frust rauslassen, Gnade und Vergebung empfangen und neu aufgerichtet werden. Und hier kommt die Frage, was erleben andere Menschen, wenn sie mir begegnen? Gut, wenn wir im Berufsleben sind, und das ist da auch wieder kulturell unterschiedlich. Was die Dani und ich damals in Amerika, als wir mit Heaven's Gates trainiert wurden, was wir in Amerika extrem positiv wahrgenommen haben, das war, dass wenn du in einem Lokal gesessen bist und dein Essen bestellen wolltest, dass diese Servicekräfte richtig auf Zack sind. Das sind zwar meistens irgendwelche Studenten oder Leute, die sich so zwischenfinanzieren, aber die sind sowas von freundlich und auf Zack und die haben diesen Appell, der Kunde ist König. Der Kunde entscheidet darüber, der Kunde entscheidet, ob er wiederkommt oder nicht. Ich kann ihn nicht zwingen, wiederzukommen. Der Kunde entscheidet, ob es ihm hier wohl also gefallen hat, ob das ganze Ambiente gut war. Und ich kann mich erinnern, wir waren da völlig fasziniert, wenn es denn hieß, ja, die eine, ja, ich möchte mein, was auch immer von Essen, ist es glutenfrei, können wir die Sachen weglassen, aber bei mir dürfen keine Leinsamen drin sein oder sonst. Die haben immer, ja, ist überhaupt kein Problem, machen wir so, wie sie es wollen. Der Kunde ist König. Und wir waren mit Amerikanern in Wien, in einem Schnitzelhaus, und dann haben die so die Frage gestellt gehabt, so bei Schnitzel, was sind jetzt da noch die Beilagen, gibt's da noch was anderes, also so mit Übersetzung aufs Deutsche, und dem Ober war das irgendwann zu blöd, und dann sagte der, ich mag's hier keine Fragen beantworten, ich mag hier Schnitzel verkaufen, wie viel Schnitzel wollt ihr? 1, 2, 3, 4, fertig. Ist ohne eine wirkliche Bestellung aufzunehmen, gerade gegangen und erlebt, wenn ihr mal nach Wien kommt, beobachtet mal, wie sind die Ober, die denken echt, sie sind King Case, weil die wissen, die Leute kommen wieder nach Wien. Die wollen das sogar. Wenn du eine Sachertorte in einem Kaffeehaus nimmst mit einem kurzen Braunen oder so, so heißt der Kaffee da, dann kriegst du alles, nur keine Freundlichkeit ab. Es ist echt ein Erlebnis wert, die Reise wert. So, wie begegnen wir anderen Menschen? Natürlich, und wir werden, wenn du kundenorientiert bist, kriegst du mit, der Kunde ist König. Und da geht's nicht drum, wie geht's dir grad, sondern der Kunde ist König. Und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, werden die zu dir sagen, entweder sie tun sich hier in unsere Philosophie einbringen oder sie dürfen sich gern einen neuen Job suchen. Aber dieses launische Hin und Her und unfreundlich, weil jemand dann vielleicht noch was Blödes gemacht hat oder ein Kind in einem Restaurant noch gerade was umgeschmissen hat oder so, das läuft hier nicht. Was erlebt dein Chef aber, wenn er dir begegnet? Erlebt dein Chef von dir Inspiration? Ja, nee, also wenn, dann muss er, so unfair wie der mich behandelt, da muss ja erstmal von ihm was kommen. Nee, die Frage ist, Matthäus 7, Vers 12, was du von den Menschen willst, bringe sie. Was erlebt dein Chef von dir, wenn er dir begegnet? Was erlebt deine Familie? Was erleben deine Kinder? Was erleben deine Nachbarn, wenn sie dir begegnen? Bist du, bin ich eine Inspiration für sie? Und ich merke, und mich fordert meine Predigt vielleicht am meisten heraus von euch, von uns allen, weil ich denke, nee, ganz oft bin ich nicht eine Inspiration, sondern nur einer, der vielleicht Anspruch erhebt, der sagt, du musst jetzt verstehen, ich habe jetzt auch, weiß ich, der ganze Tag irgendwas gemacht oder eine Sitzung gehabt oder ich bin jetzt da, ich bin jetzt platt, jetzt brauche ich erstmal. Kann ja auch sein. Und doch ist die Frage, bin ich eine Inspiration für sie? Und das ist maßgeblich, ob diese Menschen gerne wieder mit uns zusammen sind oder nicht. Und tatsächlich fordert mich Matthäus 7, Vers 12 so heraus, dass es nicht heißt, wie du mir, so ich dir. Wie es in den Wald hineinruft, so kommt es auch wieder raus. Das klingt irgendwie alles richtig. Aber das ist nicht göttlich und nicht biblisch. Sondern biblisch ist, ich rufe so in den Wald herein, wie ich möchte, dass es herauskommt. Und was mache ich, wenn es nicht so herauskommt? Dann rufe ich wieder in den Wald hinein. Wieder, wieder, wieder. Und ich glaubt, dass Joachim sagte immer wieder, steter Tropfen hüllt den Stein. Und da möchte ich dranbleiben. Christ sein und unterwegs mit Jesus zu sein, heißt, was dazu, hat mir das damit zu tun? Mit dem eigenen Scheitern nicht frustriert zu sein, sondern zu Jesus zu gehen und neu beständig sich aufrichten lassen, zu sagen, ich will eine Frau, ein Mann des Glaubens sein. Und Menschen, die mir begegnen, die sollen echt Inspiration durch mich erleben, weil ich bin ein Botschafter, stellvertretend für Jesus. Halleluja. Seid ihr noch wach? Okay, dann möchte ich beten. Jesus, was fordert uns das echt heraus? Menschen begegnen Menschen. Und wie wünschte ich, dass die Menschen alle mit mir fair, richtig und gut umgehen, um dann, wenn es mir danach passt, es ihnen vielleicht ähnlich zurückzugeben. Aber du forderst uns heraus, es gerade andersrum zu machen. Herr, in unserem Alltagstritt, in unserer vielleicht sogar Verzweiflung, in diesem ich rufe in den Wald hinein und es kommt nichts oder nur Bitteres heraus. Obwohl ich doch gar nicht bitter hineingerufen habe und ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich's leid bin, da kannst du neu kommen, uns neu aufrichten, uns neu mit deiner Gnade und Vergebung aufrichten und dass Menschen, die uns fluchen, wir nicht meiden müssen oder zurückfluchen, sondern wenn du sagst, dass wir wie wir dort Handelnde sein dürfen, dann glaube ich und bitte ich, dass du uns hilfst, in der Zukunft hier einen Unterschied zu machen. Dass wir jemand sind, die wirklich hier einen Unterschied erstmal in unserem eigenen Leben erleben und dann auch für die anderen merklichen Unterschied machen, dass sie sich wundern und denken, sonst bist du mir wenn ich unfreundlich zu dir war, auch garstig gekommen. Aber dass wir, wenn in der Begegnung, echt eine Inspiration sind. Jesus, ich bete, dass dein Geist hier durchweht und wir vielleicht ein kleines Stück von der Predigt mit in unseren Alltag nehmen können und sagen, ja, ich lass mich da von Gott herausfordern. Halleluja, Jesus. Ich danke dir, Gott, dass du ein guter Gott bist. Und dass, wie wir auch schon im Gebet gehört haben, dass wir uns auch dafür entscheiden können, auch wenn die Gefühle erstmal nicht so sind. Halleluja. Wir erwarten von dir, Gott, dass du uns gut an die Hand nimmst. Herr, und auch was unsere Gemeindefinanzen angeht, ich spreche Segen über uns als Gemeinde aus. Und ich persönlich entscheide mich ganz neu, dass ich sage, diese Gemeinde ist ein Glaubenswerk. Und beweg du meinen Glauben und lass du meinen Glauben wachsen. Dort, wo ich um Sorge bin, für wie Dinge weiterlaufen, da bitte ich dich, indem ich meine Sorgen auf dich werfe, dass du dich darum kümmerst. Und dass wir das so als eine Geisteshaltung hier wirklich haben und am Ende des Tages, am Ende dieser Phase echt sagen können, und Gott hat uns gut versorgt mit allem, was wir gebraucht haben. Das wollen wir dir so hinlegen und wir danken dir, Gott, dass du da bist. In Jesu Namen. Amen.